Das war eigentlich so für mich der Startschuss, irgendwas in meiner Karriere auch zu ändern. Ich war dann so, danach war ich ganz schön in einem Loch, muss ich ehrlich sagen. Wenn man doch alles, sage ich mal, für den Sport und für den Erfolg irgendwie aufgibt und dann zahlt sich das nicht aus. Genau, und eigentlich habe ich mir von da an immer geschworen, keine Kompromisse einzugehen. Die Zeit als Leistungssportler ist nur mal begrenzt und Kompromisse einzugehen passt da einfach nicht rein.
Liebe Team Defense, Paris 2024 liegt hinter uns. Mailand und Cortina 2026 wirft seine Schatten voraus. Winter is coming. Und in dieser Saison werden die Weichen für die Olympischen Winterspiele in Italien gestellt. Auf der Road to Milano Cortina spreche ich mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team D und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür. In dieser letzten Episode des Jahres 2024 ist Christopher Grother, Skeleton-Olympiasieger, zu Gast bei uns im Team Deutschland Podcast. Christopher hat in dieser Weltcup-Saison die ersten vier Stationen alle gewonnen. Als wir den Podcast vor nicht ganz 2 Wochen aufgenommen haben, waren es noch drei. Am Wochenende darauf hat Christopher dann auch in Altenberg abgeräumt. Also, der Mann ist richtig, richtig gut in Fahrt, schlägt aber auch ruhige Töne an. Es war ein total angenehmes Gespräch, weil Christopher mit einer großen Menge Demut seinem Sport und seiner Leidenschaft nachgeht. So will er es bis nach Mailand schaffen. Was noch dazu gehört und was dazu gehört, kopfüber in einem Eiskanal mit über 100 Sachen runterzufahren, das verrät er euch jetzt. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode wird wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host. Los geht's. Christopher, schön, dass du da bist. Wir müssen direkt mal Outfit-Check machen. Wie findest du, steht dir persönlich ein Kimono?
Erstmal hallo und ich fand, es sah nicht schlecht aus. Also in Pyeongchang den fand ich ganz cool. Und in China war es natürlich ganz lustig, dass sie das auch gleich aufgegriffen haben und den dann auch nochmal ausgepackt haben. War auf jeden Fall eine coole Idee.
Wird jetzt das nächste große Ding für alle, die es nicht gesehen haben oder nicht wissen. Christopher hat gerade so ein paar Asien-Wochen, sag ich mal, hinter sich. Da können wir gleich mal drauf eingehen. Aber checkt mal alle sein Instagram aus. Da gibt es auf jeden Fall ein Foto von dir in einem sehr schicken Kimono. Das sah ziemlich stark aus. Drei Weltcups, drei Siege. Ist es fair zu sagen gerade, dass du ganz gut dominierst, zumindest zum Start der Saison?
Könnte man so sagen. Ich würde so sagen, dass ich auf jeden Fall einen richtig guten Saisoneinstieg hatte. Die Vorbereitung lief ziemlich gut. In den letzten Jahren hatte ich immer ein paar Problemchen mit Verletzungen kurz vor der Saison. Das hat mich immer ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das hatte ich dieses Jahr nicht. Deswegen konnte ich da wirklich sehr, sehr gut gleich in Pyeongchang ins Rennen starten. Hatte eine gute Vorbereitung. Fühle mich einfach gut und habe einfach den Sprung dann wirklich auch mit in die ersten Rennen genommen und die liefen natürlich super.
Und ich glaube, du hast auch einen neuen Trainer, ne?
Genau, ich habe einen Trainer gewechselt nach der letzten Saison. Wollte nochmal ein bisschen was Neues ausprobieren Richtung 26 Olympia. Einfach ein bisschen eine Veränderung. Kennt wahrscheinlich jeder ältere Athlet auch, dass man manchmal ja einfach auch mal ein paar neue Reize braucht, um so ein bisschen die Motivation vielleicht doch wiederzufinden, die man dann für ganz große Erfolge braucht. Und bin sehr glücklich über den Schritt.
Du hast das auch gesagt in einem anderen Interview. Sind wir direkt am Anfang ziemlich tief drin schon, aber so, da ging es darum, dass dein Feuer neu entzündet wurde. Kannst du da was zu sagen? Also war es die Motivation nur oder hast du auch schon ans Auffangen gedacht oder dachtest du auch immer verletzt? Es schockt einfach nicht mehr. Also wie war so dein Stand und wie hat sich das verbessert?
Ich hatte schon eine ziemlich gute letzte Saison, bin Doppelweltmeister geworden in Winterberg bei der Heim-WM und da habe ich mir natürlich auch selber die Frage gestellt, was gibt es jetzt so Schöneres, sage ich mal, am Ende der Karriere? Und für mich war eigentlich Olympia 26, war schon irgendwie so ein kleines Ziel, aber ich habe doch irgendwie gesagt, nach 22, ich schaue von Saison zu Saison. Ich habe jetzt auch eine Tochter und da verschieben sich halt dann doch irgendwie die Prioritäten. Und da wäre das natürlich auch ein super Abschied gewesen. Und ich glaube, hätte ich einen Trainer nicht gewechselt, wäre das auch der Abschied gewesen. Ich hatte es eigentlich schon so ein bisschen angekündigt gehabt, auch im Trainerteam. und habe mir einfach so ein bisschen Bedenkzeit auch nach der Saison genommen und habe dann einfach die Entscheidung getroffen, dass ich doch nochmal angreifen will, aber mit einem anderen Trainer, mit einem neuen Trainer, neue Reize. Nicht, dass es beim alten Trainer schlecht gewesen wäre. Da hatte ich eine super erfolgreiche Zeit, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das war eine tolle Zeit, aber ich war einfach jetzt bereit für was Neues. Und ich glaube, dass das dann so dieser Moment war, okay, die Flamme ist irgendwie doch wieder entzündet worden.
Was war im Endeffekt ausschlaggebend? Ich meine, du bist Olympiasieger, hast es gesagt, Doppelweltmeister geworden. Eigentlich wenn man das so will, ein Bilderbuchende. Was war am Ende ausschlaggebend? War es dann doch nochmal das Ziel, Olympische Spiele irgendwie in Mailand? Oder war es, was wolltest du es dir selber nochmal beweisen?
Oh, ich glaube, selber beweisen eigentlich nicht. Ich habe es mir eigentlich schon oft genug selber bewiesen, dass ich es kann. Hatte geniale 4 Jahre, 5 Jahre, wo alles wirklich super lief. Aber ich wollte einfach nochmal jetzt 26 einfach als großes Ziel nehmen. Ich finde einfach, der Anreiz, dass die Familie bei den Olympischen Spielen dabei sein kann, ist was ganz Besonderes. Ich möchte, dass meine Frau, meine Tochter an der Bahn steht, meine Familie. Und deswegen greife ich nochmal an, habe die Motivation wiedergefunden und habe auch einfach Spaß an dem Sport. Und ich hatte natürlich auch viel mit meiner Frau drüber gesprochen. Natürlich würde die sich auch freuen, wenn ich zu Hause wäre. Das ist ja ganz klar. Aber sie hat immer zu mir gesagt, sie hat das Gefühl, dass ich noch nicht mit dem Sport abgeschlossen habe. Und wenn ich dann ehrlich zu mir bin, war es auch einfach so. Ich habe damit noch nicht abschließen können und deswegen bin ich jetzt hier.
Dann lass uns doch mal reingehen. Ich finde, jetzt so in den ersten Weltcups, da kann man ein paar schöne Geschichten erzählen. Lass uns vielleicht mal in Südkorea anfangen, weil da hast du auch selber gesagt, du hattest noch eine Rechnung offen. Wenn wir mal auf 2018 zurückblicken, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Wie lief es 2018 für dich in Südkorea und wie lief es jetzt aktuell? Aber fangen wir mal 2018 an.
2018, im Training lief es ziemlich gut und das war eigentlich so die offene Rechnung auch. Also im Training ganz vorne mitgefahren, wirklich, sag ich mal, so um Medaillenplätze eigentlich gekämpft und dann im Rennen, waren die Bedingungen, waren ein bisschen schwierig, es war ziemlich hartes Eis, waren super Bedingungen, also super schnell und ich bin halt vom Material viel zu viel Risiko gegangen, bin von oben bis unten eigentlich nur quer runtergefahren, hatte gar keine Chance, bin dann, sage ich mal, glücklich noch Achter geworden und das war eigentlich so für mich der Startschuss, irgendwas in meiner Karriere auch zu ändern. Ich war dann so, danach war ich ganz schön in einem Loch, muss ich ehrlich sagen. Wenn man doch alles, sag ich mal, für den Sport und für den Erfolg irgendwie aufgibt und dann zahlt sich das nicht aus. Genau, und eigentlich habe ich mir von da an immer geschworen, keine Kompromisse einzugehen. Die Zeit als Leistungssportler ist immer begrenzt und Kompromisse einzugehen passt da einfach nicht rein. Und ab da würde ich sagen, 2019 bin ich Vierter geworden bei der WM, war eigentlich das wirklich dann eine ganz andere Richtung, konnte den Schwung dann einfach mitnehmen in die Jahre danach. Und jetzt Pyeongchang, ich bin einfach vom ersten Training an sehr, sehr gut zurechtgekommen, wusste natürlich, okay, zum Rennen nicht so viel Risiko, da habe ich schon ein bisschen aus der Vergangenheit auch gelernt gehabt und konnte es einfach jetzt auch noch ein Stück weit mehr genießen, ne? Ich sag mal, die ersten Spiele ist immer nicht ganz so einfach. Das sind so viele Eindrücke, die man da irgendwie aufsaugt. Und das ist alles sehr, sehr überwältigend. Das ist nicht so einfach, da irgendwie den Fokus dann aufs Wesentliche noch zu behalten. Und dieses Mal, klar, ich war wieder da an dem gleichen Ort. Das ist natürlich was anderes zu einem Weltcup als zu Olympia. Aber ich glaube, ich konnte es einfach noch mal mehr genießen, die Bahn mehr genießen und konnte einfach dann auch den Schwung aus dem Training mit ins Rennen nehmen.
Bist du jetzt tatsächlich die ganzen 6 Jahre nicht in Südkorea auf der Bahn gewesen, tatsächlich?
Ich hatte ein ICC 2020, da war ich nochmal da. Genau, aber da waren es wirklich nur drei Tage oder sowas, wo ich da gefahren bin. Und jetzt war es natürlich ein bisschen länger, waren fast 2 Wochen da. Genau, und deswegen war das dieses Mal mit ein bisschen mehr Zeit, ein paar mehr Läufe, war es natürlich noch umso schöner.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Hast du mittlerweile sowohl, ich sag mal, körperlich, sportlich als auch mental so ein Level erreicht, dass du es dir erlauben kannst, Risiko rauszunehmen? Du hast es gerade gesagt, Risiko rausnehmen?
Also ich sag mal, mein Level hat sich natürlich schon verbessert, das ist ganz klar. Ich glaube, damals war ich immer so an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich bin am Start jetzt nicht ganz vorne dabei, ich muss jetzt mehr Risiko in der Bahn gehen und habe mich eigentlich nicht auf meine Stärken besinnt. Und meine Stärken sind nun mal, dass ich sehr, sehr gut fahren kann, dass ich sehr, sehr konstant fahre. Und ich glaube, da habe ich mich einfach so ein bisschen beraubt, wollte irgendwie mehr Risiko gehen und das Risiko hat sich dann meistens nicht ausgezahlt. Und irgendwann bin ich einfach an dem Punkt gekommen, ich muss das Risiko nicht eingehen. Ich muss mich auf meine Stärken besinnen. Gut fahren, konstant fahren und genau, dann müssen die anderen erstmal hinterherkommen.
Darauf wollte ich hinaus, wie fährt man konstant, wie schaffst du es? Und du sagst es selber jetzt wirklich, du hast 4, 5, 6 Jahre eigentlich super Ergebnisse gehabt, hast sie nach wie vor, hast jetzt den besten Weltcup-Start, glaube ich, deiner Karriere hingelegt mit 3 Siegen in 3 Rennen. Wie schaffst du es, so konstant zu sein? Wie macht man das?
Natürlich, dass das Material passt. Ich muss mich auf dem Schlitten wohlfühlen. Ich sag mal, klingt ein bisschen komisch, aber irgendwie, ich muss mit dem Schlitten eigentlich eins sein. Ich muss genau wissen, okay, auch wenn ich jetzt einen kleinen Fehler mache, muss ich so reagieren, dass ich den wieder korrigieren kann, dass ich wieder auf die Ideallinie fahren kann. Das passt einfach sehr, sehr gut. Die Zusammenarbeit mit dem Betreuerteam ist super und hat sich einfach von Jahr zu Jahr auch noch weiter verbessert. Im Vergleich zu 2018 ist es dann einfach ein Stück weit immer besser geworden. Da fühle ich mich super wohl. Hab von Kufen, hab da die nötige Sicherheit, dass ich einfach Gas geben kann in der Bahn, dass ich nicht oben stehe und denke, mal schauen, ob ich heute das Material so runterbekomme. Das passt auf jeden Fall. Genau, und wenn ich natürlich dann mit dem nötigen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen an den Start gehen kann, lässt sich natürlich ganz locker fahren, ist alles nicht so gezwungen. Und dann kommt natürlich auch die mentale Stärke dazu. Das ist halt ganz klar. Erfolge geben einen mentale Stärke, sie geben einem Selbstbewusstsein und das habe ich einfach in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass einfach dann in den entscheidenden Momenten, wo die anderen vielleicht doch Nerven zeigen, liefere ich dann ab und kann mich dann einfach von den anderen absetzen.
Das finde ich crazy, so, weil gefühlt, wenn man das mal so hört, dann ist häufig ja, viele sagen dann so, die Rolle des Gejagten ist fast schwieriger im Kopf als die des Jägers, als die des Herausforderers, ne? Allerdings strahlst du so eine Ruhe aus deiner Position. Jetzt ist ja nicht so, dass du alles immer jedes Rennen gewinnst, aber wie gesagt, der Start war jetzt sehr gut. Du wärst letztes Jahr, kommen wir gleich noch zu, fast Gesamtweltcup-Sieger geworden. Wirklich verrückt. Also aus der Position, also das war jetzt so mein Eindruck von außen, auch in der Recherche, diese Ruhe auszustrahlen und dadurch eine Konstanz zu erzeugen, finde ich wirklich beeindruckend, weil ich das nicht so häufig beobachte im Leistungssport.
Ja, ich glaube, für mich war einfach ganz, ganz entscheidend mein zweiter WM-Titel. Der erste WM-Titel war was ganz Besonderes, aber war halt auch ein Stück weit glücklich, muss ich echt sagen. Ich hatte eine nicht so gute Saison und bin dann gerade so noch auf dem WM-Zug aufgesprungen, hatte dann den extra Startplatz, den da Felix Kaisinger eingefahren hat. Danke nochmal. Und genau, ich bin eigentlich ziemlich unbefangen irgendwie da in die WM reingegangen und konnte einfach meine Leistung gut abrufen. Und ich weiß halt noch, wie ich da im vierten Lauf am Start stand und mir da echt ganz schön die Düse gegangen ist. Und ich bin gefahren und der Lauf war nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, Mann, jetzt musst du dich echt mal zusammenreißen, damit es jetzt hier noch für Platz 3 reicht. Und dann komme ich ins Ziel, denke eigentlich, okay, das kann nicht gereicht haben, ich bin jetzt der Dritter geworden. Und dann bin ich der Erster geworden. Das war einfach was ganz Besonderes. Und dann danach das Jahr lief nicht so. Ich habe mich, glaube ich, oftmals auch unter Druck gesetzt, weil natürlich die Erwartungen auch steigen und andere natürlich viel mehr erwarten von einem. Man erwartet ja auch von sich selber mehr. Und dann war einfach, das war wirklich so dieses Schlüsselerlebnis, mein zweiter WM-Titel in Altenberg. Der hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, auch in einer schwierigen Situation, ich kann's. Und ich hatte jetzt keine Eintagsfliege. Und ich war keine Eintagsfliege, sondern ich konnte halt meine Leistung wieder abrufen und konnte wieder einen großen Erfolg einfahren. Und das war dann eigentlich so der Moment wirklich, wo auch dann im Weltcup, wo einfach dann das Niveau ganz anders war.
Das nächste Weltcuprennen ist, glaube ich, auch in Altenberg. Da bist du auch gerade schon. Lass uns aber nochmal jetzt den nächsten Schritt zurück machen. China, Yangqing, Olympische Bahn 2022, Gold. Du hast damals gepostet, Geschichte geschrieben. Wir reden ja immer über die Momente, die für immer bleiben. Was ist dir aus der Zeit noch am besten im Kopf? Sind es die Rennen? Ist es das danach? Ich meine, es war auch noch Corona. War es der Moment mit der Medaille im Eiskanal? Hast du irgendwas noch im Kopf, was du nie vergessen wirst?
Auf jeden Fall die Siegerehrung. Klar, es waren Corona-Spiele. Es waren letztendlich so viele Zuschauer da. Wir hatten natürlich das Glück, dass ein Chinese Dritter geworden ist. Da waren dann irgendwie doch ein paar Betreuer und so an der Bahn, die dann auf den Tribünen saßen. Die Siegerehrung war besonders und einfach der Moment unten im Ziel, als das ganze Team da war. Da hat man einfach gemerkt, was für eine Last von allen abgefallen ist und wie wir für diesen Erfolg, wir hatten ja den Doppelsieg, Axel wird Zweiter, wie einfach alle dafür gearbeitet haben, gebrannt haben. Corona war extrem schwer. Wir waren so selten zu Hause. Viele haben Entbehrungen in Kauf genommen, auch von den Betreuern, nur damit wir Sportler erfolgreich sein können. Und das war einfach was ganz Besonderes. Ich würde jetzt ja nicht unbedingt sagen, die Läufe, weil wenn ich mich immer zurückerinnere und den vierten Lauf sehe, wo ich dann eigentlich Gold gewinne, ärgere ich mich manchmal irgendwie über den Lauf, weil der nicht so gut war. Aber wie ich da einfach vor dem dritten Lauf oben stand, diese Anspannung, das war schon echt schwierig, dass man irgendwie bei sich bleibt, dass man da nicht den Fokus verliert, weil das ist nun mal ganz entscheidend. Wir fahren ja unsere Großereignisse in vier Läufen und haben da immer noch mal eine Nacht dazwischen, nach Lauf zwei, und da hat man natürlich ganz schön viel Zeit zum Nachdenken. Und das habe ich einfach super hinbekommen und wollte einfach in den dritten Lauf angreifen. Mein Ziel war nicht, ich verteidige jetzt irgendwas, ich will einfach angreifen, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt Schwächen zeige, ist das natürlich auch nochmal die Motivation für den Rest, der dahinter kommt. Und das ist mir einfach gelungen.
Hast du noch Bilder im Kopf? Wann war der Moment, du fährst ins Ziel, war da eine Anzeigentafel und du hast es gesehen, dass es gereicht hat nach dem vierten Lauf?
Genau. Kannst du das nochmal beschreiben? Ich bin ins Ziel gekommen, ich wusste ja, ich hatte einen riesen Vorsprung, wusste schon, okay, der Lauf war jetzt nicht so super, aber ich konnte mich ja schon eigentlich in jedem Lauf deutlich von den anderen absetzen. Wusste, dass der Lauf nicht so gut war, fahr dann so über die Kuppe und da war dann die Anzeigetafel, wo ich dann gesehen habe, Platz 1. Genau, und dann waren auch schon unten die Betreuer im Ziel und genau, das war einfach ein wahnsinnig schöner Moment.
Würdest du sagen, es gibt Bahnen und ist das so eine Bahn, die dir besser liegen und schlechter liegen?
Ja, auf jeden Fall. Also Yangqing war zum Anfang auch nicht so meine Bahn, aber da bin ich auch einfach sehr stolz drauf, weil ich mir einfach das dann erarbeitet habe. Ich habe in der ITW zum Anfang, wo wir 3 Wochen da waren, bin ich nicht so gut zurechtgekommen und ich habe mir einfach wirklich von Einheit zu Einheit versucht, die Bahn immer mehr zu erarbeiten. Bin da dann weggefahren, hatte eigentlich ein gutes Gefühl und dann zu Olympia bin ich da angereist und es war einfach auf einem anderen Level. Also ich habe mich dann wirklich so gesteigert gehabt, habe mich einfach wohlgefühlt. Und wenn man sich wohlfühlt und das Vertrauen hat, dann kann man auch einfach Leistung bringen.
Irgendwas ist generell jetzt für einen Außenstehenden, was für Bahnen liegen dir? Schnelle Bahnen, viele Kurven, weiß nicht, viele Rechts-Links-Kurven-Kombinationen. Was liegt dir als Bahn sehr gut?
Da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Ich würde sagen, mir liegen die Bahnen, wo ich vom Anfang an relativ schnell bin. Das ist was Besonderes. Also einfach, wo du von oben, von der ersten Kurve an eigentlich schon da sein musst, wo du auch lenken musst. Nicht nur Gleiterbahnen, also Winterberg ist ja doch eher eine leichtere Bahn. Eine Gleiterbahn mag ich natürlich auch, finde ich super, aber für mich ist einfach Whistler was Besonderes. Yangqing ist eine Megabahn, genau.
Liegt dir eigentlich Lake Placid, die Bahn?
Liegt mir schon. Man könnte jetzt natürlich sagen, nach dem Ergebnis letztes Jahr, dass es nicht so ist. Aber da sind natürlich viele Faktoren auch zusammengekommen, die auch natürlich negativ waren. Im Training habe ich mich echt gut gesteigert und war ziemlich schnell. War richtig gut unterwegs. Dann war ein Wetterwechsel. Das hast du halt oftmals so an der Ostküste, dass es da auf einmal von einem auf den anderen Tag 15 Grad Unterschied sind. Und ich habe damals einfach schlecht reagiert, bin für Material, da haben wir es wieder, zu viel Risiko gegangen.
Was heißt das dann? Zu viel gewachst oder ich habe keine Ahnung? Was heißt vom Material zu viel Risiko?
Einfach von der Kufengeometrie, dass ich zu wenig Auflagefläche hatte oder man kann auch mit ein bisschen mehr Kante fahren, dass die Kurve nicht so breit ist. Genau, darüber reguliert man das eigentlich. Das habe ich nicht gemacht. Das war natürlich ein Fehler von mir. Und was natürlich dann noch dazu kam, dass ich mich beim ersten Start verletze, dass es mir hinten einen Beuger reinzieht, ich ja nicht voll starten konnte. Das war natürlich der Super-GAU. Eigentlich hätte mir einen, ich weiß es nicht, 12. Platz oder so gereicht, um den Gesamtweltcup wieder zu gewinnen. Und jeder denkt natürlich, okay, das ist kein Ding und das mache ich. Und an einem guten Tag hätte ich das wahrscheinlich auch mit einer Verletzung noch geschafft. Im zweiten Lauf, aber das war halt nicht so ein Tag. Und wir hatten es vorhin drüber über Motivation. Das war natürlich auch nochmal Motivation, jetzt weiterzumachen. Das ist ganz klar. Ich habe eigentlich nie Motivation aus den Erfolgen gezogen, sondern eigentlich immer aus den Misserfolgen. Und das war ein großer Misserfolg für mich. Ich bin natürlich von der WM heimgefahren, werde Doppelweltmeister. Da war ich natürlich absolut auf dem Höhepunkt. Und dann fahre ich dann nach Lake Placid und werde, ich weiß es nicht, 18., 17. oder so. Aber das war die Motivation, die ich dann in Sauer mitgenommen habe.
Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Südkorea-Kreis nach einer, ich sag mal, Niederlage oder nach einem nicht so guten Ergebnis mit Motivation zurückzukommen. Und ich glaube, du kehrst dann im März, glaube ich, ist das, ne?
Genau.
Kehrst du dann auch wieder nach Lake Placid zurück.
Anfang März ist dann WM.
WM wieder in Lake Placid und vielleicht machst du die Geschichte da auch wieder rund und begleichst dann noch deine Rechnung. Das würde uns alle sehr freuen. Mit Blick auf Mailand, das ist, glaube ich, bei den meisten Sportarten diesen Winter noch so, ist bei euch, glaube ich, auch so, aber korrigiere mich gerne, das ist noch nicht quali-relevant für Mailand. Es geht, wenn du Weltmeister wirst, dann bist du nicht automatisch qualifiziert, oder?
Nee, das nicht. Wenn ich Weltmeister werde, bin ich vielleicht vornominiert für den Weltcup nächstes Jahr, für das deutsche Team, aber sag ich mal, die Qualifikation ist dann wirklich erst im Laufe der nächsten Saison.
Kannst du da mehr zu sagen? Wisst ihr das schon? Wie läuft das in der Regel? Ihr fahrt auch eine reguläre Weltcup-Saison. Die Spiele sind dann ja im Februar 26 und dann wird irgendwann, wird es bei euch Quotenplätze geben? Werdet ihr sozusagen Plätze erstmal für Deutschland holen? Kannst du ein bisschen sagen, wie bei euch die Road to Milano aussieht?
Genau, also wir müssen die Quotenplätze rausfahren, damit wir 3 Startplätze natürlich bestenfalls haben. Da müssen wir einfach bei den Weltcups vorne dabei sein. Da geht es nach dem internationalen Ranking. Und ich glaube, dass dann intern die DOSB-Norm 3x Platz 8 oder 2x Top 3 ist. Genau. Das ist dann einfach unsere interne Quali, die wir erreichen müssen. So sieht das dann erstmal aus.
Wie sieht es generell aus im internationalen Skeleton-Bereich? Wer sind die größten Gegner und wie sieht es auch national aus? Also wenn du sagst, 3 Quali-Plätze ist erstmal so das Ziel, das ist das Maximum. Schaffen wir das?
Ja, also ich glaube schon, dass wir ein sehr starkes Männerteam haben. Die Ergebnisse jetzt in Asien waren vielleicht ein bisschen durchwachsen, aber wir haben einen ganz neuen dabei im Weltcup-Team, Lukas Nüdecker. Hat natürlich noch nicht so viel Erfahrung. Das ist dann nicht so einfach, wenn man dorthin kommt und doch in einer anderen Rennserie fährt, wo das Niveau doch höher ist. Axel war verletzt. Auch eine schwierige Situation für ihn. Kaisi hat, glaube ich, gute Ansätze gehabt. Konnte es oftmals nicht in 2 Läufen zeigen. Wir sind gut aufgestellt und ich glaube, dass es jetzt auch in Europa nochmal eine ganz andere Nummer wird, dass wir uns da alle sehr, sehr gut präsentieren wollen und auch werden. Ansonsten ist die Konkurrenz sehr stark. Die Chinesen haben einen Riesensprung gemacht, sind konstant vorne mit dabei. Die Briten sind eigentlich die Hauptkonkurrenten in den letzten beiden Jahren gewesen. Die haben einen ganz großen Sprung gemacht, der Matt Weston, der dann auch einen Gesamtweltcup letztes Jahr gewonnen hat.
Seit wann ist denn Großbritannien, also muss man dazu sagen, Großbritannien ist jetzt nicht die klassische Wintersportnation, aber seit wann sind die denn, wo haben die denn jetzt auf einmal die guten Skeletonfahrer her?
die sind, die, also Großbritannien ist, glaube ich, im Skeleton die erfolgreichste Nation bei Olympischen Spielen. Also
crazy. Sind, wieder was gelernt.
Die haben 2010, glaube ich, die erste Goldmedaille geholt und haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Förderung auch, haben da einen relativ großen Topf, aus dem sie schöpfen können.
Aber haben die Eiskanäle in Großbritannien oder trainieren die irgendwo bei uns?
Genau, die trainieren überall auf der Welt, viel in Europa. Ich glaube, die machen auch viel in Nordamerika. Das ist natürlich der Vorteil von den Briten. Die haben keine eigenen Bahnen, die sie betreiben müssen, haben dadurch wahrscheinlich auch mehr Geld zur Verfügung, um irgendwelche Lehrgänge zu fahren und sind einfach sehr, sehr gut ausgestattet mit Material, haben sehr, sehr gute Starter. Also das ist schon echt ein sehr, sehr starkes Team. Ich würde sagen, absolut auf Augenhöhe mit uns Deutschen. Ja, dann einfach die Chinesen, dann die Koreaner. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher.
Das wird es ja sowieso nie. Auch ein Thema ist ja riesengroß. Stichwort Eiskanal in Italien. Der soll jetzt in Italien auch gebaut werden. Das war ja auch zwischenzeitlich nochmal gerüchteweise von Österreich und vielleicht sogar Deutschland die Rede. Weißt du da irgendwas von, schon irgendwas von, wie das aussehen soll? Auch Stichwort Strecke. Wird das eine Strecke sein, die dir vielleicht liegt oder vielleicht auch nicht? Werdet ihr da einbezogen? Kriegt man was mit?
Also einbezogen werden wir gar nicht. Man hört immer so ein paar Sachen. Kann jetzt ja gar nicht einschätzen, ob das dann auch alles wirklich so stimmt. Sie bauen auf jeden Fall die Bahn. Glaube ich, sind sogar relativ weit. Also haben gar nicht so eine Bauverzögerung. Das passt ganz gut. Wie die Bahn jetzt wird, kann ich nicht sagen. Es soll wohl nicht zu einfach werden, aber mehr kann ich nicht sagen. Mehr weiß ich nicht. Da lasse ich mich dann überraschen, wenn ich dann nächstes Jahr im Herbst drauf fahre.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ihr wisst wahrscheinlich schon warum. Der Team Deutschland Paralympics Podcast, unser Schwester-Podcast sozusagen. Anders als wir sind ja schon im Winterbusiness, sind die Kollegen vom Team Deutschland Paralympics Podcast noch im Sommer. Die schauen nochmal zurück auf Paris in der letzten Episode jetzt, bevor die auch in den Winter starten. Ja, und in dieser letzten Episode haben sie sogar zwei Gästinnen. Die eine tritt von der paralympischen Bühne ab. Die andere rückt spätestens in Paris komplett ins Rampenlicht. Leichtathletin Irmgard Bensusan gewann bei ihren letzten Spielen in Paris Bronze über 200 Meter und Nele Moos landete den großen, Klammer auf, Weitsprung, Achtung, Wortspiel zu Ende. Die 23-Jährige sprang mit deutschem Rekord zu Silber in Paris. Im Team Deutschland Paralympics Podcast sprechen die beiden über Paris, die Zukunftspläne, WLA 2028 und Südafrika und auch ihre Trainingsfreundschaft. Ich kann es euch nur ans Herz legen, verfolgt die Athletinnen des Team Deutschland Paralympics im Podcast. Gerade jetzt zwischen den Tagen habt ihr vielleicht nochmal Zeit, da reinzuhören. Hier geht's jetzt weiter mit Christopher Grutter. Wir sind natürlich sowieso super hyped, muss man dazu wissen, in Peking. Unsere Fotografen waren ja auch mit kleinerem Team da, aufgrund von Corona und keine Zuschauer, kein deutsches Haus. Aber unsere Fotografen waren dabei und Eiskanal war halt immer, da war immer viel zu tun, weil Deutschland da halt auch historisch gesehen immer viele Medaillen holt. Also nicht nur beim Skeleton, auch beim Bob und beim Rodeln natürlich. Also da waren immer die meisten Medaillenmomente und das hoffen wir natürlich in Mailand zu wiederholen. Da sind wir schon ganz heiß drauf. Generell Mailand, hast du schon gesagt, Vorfreude, klar, Familie kann vor Ort sein. Ist es aber sonst auch, dritte Olympische Spiele sind es für dich, glaube ich.
Genau. Ne? Genau, ist schon was anderes. Jetzt die letzten beiden Spiele in Asien, dann das letzte Mal Olympiasieger bei den Corona-Spielen geworden, ohne Zuschauer. Ich glaube, das wäre eine wahnsinnige Erfahrung gewesen, in China mit einfach dem chinesischen Publikum, weil wir einfach auch, ich glaube, zwei chinesische Starter dabei hatten, die wirklich auch um Medaillen gekämpft haben. Ich glaube, dass das richtig voll geworden wäre, dass die Stimmung super gewesen wäre. Aber das ist halt nun mal so. Ich habe das Beste draus gemacht und deswegen freue ich mich jetzt auch einfach, dann in Europa Olympische Spiele nochmal erleben zu können. Das ist mein großes Ziel, das ist meine Motivation, die ich jeden Tag mit ins Training nehme, um da einfach nochmal richtig angreifen zu können.
Denkst du, wenn du da jetzt schon so dran denkst, auch Richtung Druck nochmal, macht dir das auch nochmal auf einer anderen Weise Druck, weil du dich da irgendwie, ich lege es jetzt einfach mal im Mund, schön verabschieden willst?
Nee, also ich habe einfach in den letzten Jahren doch so viele Erfolge feiern können, dass ich nicht das Gefühl mehr habe, dass ich irgendwem was beweisen muss und auch, dass ich mir selber nichts beweisen muss. Und ich sag mal, was natürlich auch gut ist, ich fahre dann hoffentlich zu den Spielen nächstes Jahr und weiß ganz genau, okay, ich habe zu Hause habe ich halt schon eine Goldmedaille und das gibt irgendwie doch ein bisschen Lockerheit, die man, glaube ich, bei solchen Wettkämpfen einfach benötigt.
Das klingt nach einem sehr guten Plan, die Spiele in Mailand hoffentlich genießen zu können und vielleicht dadurch auch nochmal auch einen Medaillenabschluss zu machen. Würde uns natürlich auch total freuen. Christopher, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns sehr auf die Road to Paris mit dir. Auf die Road to Paris. Ich bin auch in Paris. Ich habe hier eine Paris-Jacke an, die habe ich gerade gesehen. Da habe ich dran an Paris gerade gedacht. Auf die Road to Milano Cortina und wünschen dir alles Gute.
Vielen Dank.
Das war's mit dem Team Deutschland Podcast mit Christopher Grother und das war's auch für dieses Jahr. Lasst uns als Weihnachtsgeschenk doch eine gute Bewertung da und abonniert den Podcast in eurer App. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr auf der Road to Milano Cortina mit dem Team Deutschland und dem Team Deutschland Podcast natürlich. Darauf freue ich mich schon sehr. Auf unsere Gäste freue ich mich natürlich auch und auf euch, unsere Zuhörerinnen. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und bis ganz bald.